Zu dieser Sendung sagt Ihnen ein herzliches Willkommen aus dem Studio in München, Ulrich Schwab. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Auf der 92,4 in München können Sie uns hören und in unserem deutschlandweiten Programm über Satellit, Kabel und im Digitalradio DAB+. In unserer Talksendung sprechen wir heute über die kirchliche Medienlandschaft. Unser Gast ist heute der Chefredakteur der Münchner Kirchenzeitung. Der kirchlichen Presse kommt heute eine wichtige Aufgabe zu, denn in der Gesellschaft weht der Kirche oft ein rauer Wind ins Gesicht. Allzu schnell geht es den weltlichen Medien um die Skandale in der Kirche. Immer wieder werden die Kirche und ihre Repräsentanten durch Journalisten und Politiker an den Pranger gestellt. Hier ist es die Aufgabe der kirchlichen Presse, aufzuklären, Missstände nicht unter den Teppich zu kehren, aber auch das ins Bewusstsein zu rücken, was die Kirche für unsere Gesellschaft leistet. Aber auch für den Evangelisationsauftrag der Kirche sind die Medien unverzichtbar. Je mehr die Menschen heute den direkten Kontakt zur Kirche verlieren, in ihrem eigenen Glauben unsicher werden, umso mehr ist es womöglich die Chance katholischer Medien, Orientierungshilfe zu geben und etwas von der Freude am Glauben zu vermitteln. Die Münchner Kirchenzeitung hat sich unter anderem das zur Aufgabe gemacht. Seit über 100 Jahren informiert sie wöchentlich über das kirchliche Geschehen im Erzbistum München und Freising. Vor wenigen Monaten hat sie ein neues Gesicht bekommen. Das Layout wurde farbiger, der Inhalt umfangreicher. Und vor einem halben Jahr hat sie einen neuen Chefredakteur bekommen. Mit ihm wollen wir heute über katholische Publizistik, über die Chance kirchlicher Printmedien im Wettbewerb der Medienlandschaft und über einige Themen aus dem Erzbistum sprechen. Ihn heiße ich jetzt herzlich willkommen, Anjan Christoph Wimmer, der Chefredakteur der Münchner Kirchenzeitung. Grüß Gott.
Ja, vielen Dank und grüß Gott, Herr Schwab.
Herr Wimmer, ich stelle Sie mit ein paar Angaben aus Ihrem Lebenslauf vor. Sie stammen aus Oberbayern, sind dann aber aufgewachsen, die meiste Zeit im Allgäu und in Südafrika. Zur Ausbildung hat Sie es wieder nach München verschlagen. Bei Münchner Merkur haben Sie das journalistische Handwerk erlernt und auch das Studium war hier in München. Sie haben Philosophie, Sinologie und Germanistik studiert. Sie sind nach Australien gegangen. So war es. 13 Jahre lang waren Sie fern der Heimat in Australien und haben in dieser Zeit beruflich gewirkt, unter anderem als Programmchef und Redaktionsleiter beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Australien. In dieser Zeit waren Sie auch Zeitungskorrespondent und TV-Reporter und Produzent für deutsche Fernsehsender. Vor 2 Jahren erst hat es Sie zurück nach Deutschland verschlagen. In dieser Zeit waren Sie unter anderem tätig fürs Münchner Kirchenradio. Ja, und die letzten 1,5 Jahre vor Ihrer Tätigkeit bei der Kirchenzeitung waren Sie Referent des Generalvikars im Erzbistum München und Freising, Dr. Dr. Peter Beer. Sie sind verheiratet, haben 4 Kinder. Ja, und wie gesagt, seit dem Januar sind Sie Leiter der Printredaktion beim katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und daneben auch Chefredakteur der Münchner Kirchenzeitung. Dem kann man entnehmen, dass Sie Medienprofi, Journalist mit Leib und Seele sind sozusagen. Was fasziniert Sie, Herr Wimmer, am Beruf des Journalisten?
Viele Aspekte. Für mich persönlich vor allem ursprünglich der Kreative. Ich schreibe gerne, weil ich auch sehr viel gelesen habe, schon als Kind. Da hat sich das angeboten. Meine Mutter war Journalistin. Ich habe gesehen, wie reizvoll diese Aufgabe ist, wie man immer wieder neue Themen, neue Geschichten erzählen kann. Aber dazu kam dann schnell auch die Realisation, die Erkenntnis, wie wichtig der Journalismus eigentlich ist für unsere Gesellschaft. Irgendwann mal, so mit der Pubertät, habe ich realisiert, wenn wir eine Gesellschaft haben wollen, die wirklich frei ist, die demokratisch sein kann, dann brauchen wir gute Journalisten, dann brauchen wir gute Medien. Und dazu kam auch ein persönliches Anliegen. Schon als Kind war ich der im Kindergarten immer die ungerecht behandelt wurden, verteidigt hat. Und das ist so ein bisschen, was der Journalismus leisten soll. Das liegt mir auch, neben der Schreibe, neben dem Sprechen, Produzieren, dass man sich da ein bisschen einbringen kann, im guten Sinn. Nicht zuletzt aber auch, dass der Journalismus eine Art Epistemologie in sich trägt, die Suche nach der Wahrheit oder der Frage nachgeht, wie wissen wir, was wir wissen. Wir Journalisten, Herr Schwab, geben Sie es zu, wir gehen doch immer raus und tun so, als wüssten wir, was wir da realisieren und bringen das dann unseren Hörern, Zuschauern, Lesern einfach mal mit. So einfach ist es nicht, aber wir müssen so tun und das finde ich sehr spannend.
Anjan Christoph Wimmer ist seit dem 1. Januar Leiter der Printredaktion beim St. Michaelsbund, wir haben es gesagt, und Chefredakteur der Münchner Kirchenzeitung. Das sind jetzt zwei Aufgaben. Was ist denn da der Unterschied?
Das ist tatsächlich auch neu eingeführt. Mein Vorgänger war noch der Chefredakteur der Münchner Kirchenzeitung. Aber im Zuge der Umstrukturierungen, die beim Michaelsbund, beim katholischen Medienhaus hier in München stattfinden, wurde klugerweise schon mal dafür gesorgt, dass das nicht nur sich auf eine Zeitung bezieht, was da an Arbeit in einer Printredaktion gemacht wird, sondern potenziell auch auf andere Produkte, Ausgaben, Beilagen, wer weiß es. Und deswegen ja, ist das eigentlich ein doppelter Titel, der natürlich ja so jetzt im Alltag vor allem die Rolle des Chefredakteurs umfasst.
Wie viele Redakteure haben Sie denn als Mitarbeiter?
Wenn man es festmacht, 5. Wobei das natürlich auch ein bisschen fluktuiert. Wir haben jetzt zum Beispiel einen neuen Volontär, der in der Printredaktion mitarbeitet, aber gleichzeitig auch crossmedial arbeitet. Das heißt, mit den Kollegen von online, mit Radio, mit Fernsehen und bei uns die Inhalte kombinieren kann.
Und Ihre Aufgabe als Chefredakteur ist es vor allem, die Themen zu bestimmen, über die Sie berichten?
Ich muss den Kopf hinhalten dafür, was in der Zeitung steht. Also so würde ich es am allereinfachsten vielleicht erklären. Und genau, Sie sagen es, das bedeutet natürlich, dass die Themenfindung und vor allem die Umsetzung, die Gestaltung, wie erzählen wir es? Und warum wir das so tun? Wie tun wir dies Woche für Woche in der bestmöglichen Weise für unsere Leserinnen und Leser mit dem Ziel, das wir vor Augen haben, mit dem Auftrag, den wir erfüllen müssen? Das ist der Job, ja.
Ja, Ende letzten Jahres wurde bekannt, dass die Kirchenzeitung einen neuen Chefredakteur braucht. Wie wird man Chefredakteur bei der Kirchenzeitung? Haben Sie sich da beworben?
Genau so ist es. In dem konkreten Fall, meinen Lebenslauf haben Sie ja schon zusammengefasst, kam natürlich hinzu, dass ich gewisse Kompetenzen aufzuweisen habe, die mich dafür geeignet machen, denke ich auch. Aber hinzu kam auch, dass die Arbeit beim Generalvikar als Referent bedeutet hat, dass ich sehr schnell realisiert habe, oh, der wird jetzt gesucht. Und wie ein ordentlicher Angestellter überall das machen würde, so habe es auch ich gemacht, bin zum Generalvikar gegangen und habe gesagt, Herr Generalvikar, ich würde mich gern bewerben. Ich bin zwar erst 18 Monate bei Ihnen, aber das ist eine tolle Gelegenheit und ich glaube, ich könnte den Job ganz gut machen. Was sagen Sie dazu? Und ja, ich hatte natürlich schon Hoffnung, dass er zustimmt und er hat auch gesagt, meinen Segen haben Sie. Bewerben Sie sich, schauen Sie mal, was draus wird. Mhm. Und so weit, so gut. Ich habe mich beworben und dann durchläuft man den normalen Prozess, wie bei anderen Bewerbungen auch. Mhm. Wir haben ja einen Verleger, einen Herausgeber und die üblichen Personalfragen mussten geklärt werden. Und tja, dann hatte ich das Glück, den Job zu landen.
Mhm. Muss Kardinal Marx auch einverstanden sein, dass Sie der Leiter der Redaktion in der Kirchenzeitung sind?
Also das ist natürlich so eine Sache. Der Kardinal, denke ich, kennt mich und kannte mich auch schon als Referent des Generalvikars. Und ich hoffe und glaube, er hatte keine Bedenken, dass ich den Job übernehme.
Waren Sie vorher schon Leser der Kirchenzeitung?
Selbstverständlich. Teil der Arbeit als Referent des Generalvikars ist es auch natürlich zu wissen, was los ist im Erzbistum und dafür ist die Münchner Kirchenzeitung eine Hauptquelle.
Das heißt, Sie kannten schon im Großen und Ganzen das Selbstverständnis der Kirchenzeitung, als Sie den Posten angetreten haben?
Ja, mehr als das. Ein großer Vorteil, Sie haben es schon erwähnt, war, dass ich tatsächlich im Haus schon als Radioredakteur gearbeitet hatte für ein paar Monate davor. Ich kannte also nicht nur die Inhalte, sondern auch viele der Menschen, die dahinter stehen, die Kollegen im Team und so die Umstände im Haus. Das hat mir sehr geholfen.
Wie definiert sich denn das Selbstverständnis einer Kirchenzeitung, jetzt konkret der Münchner Kirchenzeitung? Dazu gehören die Themen, die Region, in der sie erscheint, die Zielgruppe. Können Sie uns dann einen Einblick geben?
Natürlich. Die Bistumspresse ist ja ein was ganz Besonderes, das wir hier in Deutschland Gott sei Dank auch noch so haben, wie im Erzbistum München und Freising seit über 100 Jahren. Heute bedeutet es, dass wir und das denke ich, haben wir in den letzten 100 Jahren auch meistens leisten können, wenn nicht gerade schlimme Dinge oder Umstände waren wie die Nazi-Herrschaft, darüber zu berichten, was die Christen hier im Erzbistum bewegt, aber auch was wir als Christen im Erzbistum bewegen wollen oder bewegen. Die Kirchenzeitung, und das will sie mit ihrem neuen Profil auch schärfer formulieren und klarer sagen, soll klar sein, kompetent und im besten Sinn katholisch, inklusiv.
Ja, wollen wir vielleicht noch mal die einzelnen Aspekte dieses Profils durchgehen? Da gehört zum einen die Region, das Verbreitungsgebiet dazu. Ihre Themen sind aber weiter gefasst, Herr Wimmer.
Ja, wir haben jetzt tatsächlich das Erzbistum auf jeder Seite. Im Prinzip natürlich als Bistumsblatt geht es darum, die Geschichten, wie schon gesagt, die uns bewegen und die wir bewegen, zu erzählen. Aber die Geschichten, die uns bewegen, die sind weltweit in vielerlei Hinsicht. Wir sind eine weltweite Kirche und da geht es nicht nur darum, was in Rom passiert, sondern auch in anderen Ländern. Da geht es nicht nur darum, was hier in dem Erzbistum München und Freising passiert, sondern in der deutschen Kirche, wenn man so will, oder in deutschsprachigen Ländern in der katholischen Kirche. Und alles, was dazugehört, also nicht nur das Politische und natürlich der Glaube, sondern auch einfach der Alltag, das Leben, das katholische Leben, was es so ja auch gibt und was wir vielleicht nicht oft genug bis jetzt erzählt haben in den Medien, das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben. Wir haben dazu ein ganzes Ressort gegründet, das heißt katholisches Leben.
Ist es eine Schwierigkeit, das alles im Blick zu behalten? Sie sind 6 Leute. Gibt es da feste Zuständigkeiten? Einer macht nur Weltkirche, einer macht Glauben oder so?
Die gibt es und die habe ich gleich von Anfang eingeführt, weil ich mich selber gut kenne und weiß, das würde ich sonst gar nicht schaffen. Meine Kollegen lachen gerne darüber, dass der Chefredakteur wieder vergessen hat, was wir eigentlich als Thema nächste Woche haben, obwohl er es doch selber reingeschrieben hat. War gerade wieder in der Redaktionskonferenz, so bevor ich zu Ihnen kam. Im Prinzip haben wir es so gelöst, dass jede Kollegin, jeder Kollege ein bestimmtes Ressort mehr oder weniger betreut. Wir arbeiten aber nicht hier im Schrebergartenverband. Also das ist ein Team, das jeder für jede Seite zuarbeitet oder recherchiert oder was leistet. Nur in der Praxis vom Organisatorischen her ist es eben so gelöst, dass wir dann möglichst, ja, im besten Sinne subsidiär auch den Themen nachgehen und die Verantwortlichkeiten geklärt haben.
Herr Wimmer, also das Thema oder das Verbreitungsgebiet ist das Erzbistum. Wen im Erzbistum wollen Sie erreichen?
Wir wollen eigentlich alle Menschen erreichen, die am Glauben interessiert sind, die am kirchlichen Leben interessiert sind. Wir sind natürlich primär für die Menschen schon jetzt da, die das bereits tun, engagierte Christen, aktive Katholiken, Menschen, die sonntags schon in den Gottesdienst gehen. Das ist unsere Stammleserschaft. Aber wir kaprizieren uns nicht auf dieses Klientel, sondern wir wollen eben, wie schon gesagt, im besten Sinn katholisch, also inklusiv sein. Und deswegen stellen wir uns auch so breit mit den Inhalten auf und leisten uns jetzt mehr Seiten, mehr Inhalte und eine größere Vielfalt, die nicht nur in die Breite gehen soll, sondern durchaus auch in die Tiefe.
Können Sie uns den typischen Leser ein bisschen skizzieren, wie der aussieht?
Gerne. Das ist ja so eine klasse Sache. In jeder Redaktion gibt es irgendwie den typischen Hörer oder Leser. Wir haben uns gleich 3 ausgesucht im Augenblick. Wir arbeiten da mit den Erkenntnissen der Sinus-Milieu-Studie, wie das katholische Medienhaus der St. Michaelsbund allgemein auch. Und das hat natürlich klare Vorteile, weil wir auf einer konkreten wissenschaftlichen Basis arbeiten. Und die sagen, unsere Leser im klassischen Sinn gehören, ja, sagen wir mal, zu den älteren Semestern, gerne auch mal schon 70, und die gehen gerne in den Gottesdienst. Die haben kein Problem per se, sich als katholisch zu identifizieren, und sind durchaus gut informiert. Gleichzeitig merke ich aber, dass wir, und das sehen wir an den Reaktionen genauso wie in der Forschung, natürlich auch, sagen wir mal, in der bürgerlichen Mitte Leser haben. Gerade Menschen, die jetzt mit jungen Kindern, Familien, sagen wir mal zwischen 30 und 40, die sonntags gerne auch mal in Gottesdienst gehen oder interessiert sind oder die kirchenfern waren und jetzt plötzlich zum Beispiel über eine Taufe nachdenken, sich für uns interessieren und für unsere Inhalte. Und so wagen wir eigentlich auch, wenn es geht, in jeder Ausgabe den Spagat einerseits zwischen selbstverständlich katholischen Themen und andererseits diese auch ein bisschen zu erklären und einzuladen, mehr zu entdecken. Das kann durchaus reizvoll sein, aber ist nicht immer leicht.
Ja, wir wollen gleich noch drüber sprechen, wie Sie jetzt auch Ihr Aussehen, das Layout der Zeitung darauf abgestimmt haben. Aber zunächst vielleicht nochmal zur Leserschaft. Einer der prominentesten Leser war eine Zeit lang der amtierende Papst, heute ist er emeritiert. Ist Benedikt der 16. immer noch Abonnent der Kirchenzeitung?
Ja, also das ist ja eines der schönsten Aspekte für diese Bistumszeitung, dass wir tatsächlich, es hängt bei uns im Flur in der Redaktion sogar ein Brief vom Heiligen Vater, Papst Benedikt damals, noch nicht emeritiert, dass man sich auf den Seiten der Münchner Kirchenzeitung gleichsam, ich paraphrasiere, in die Augen schauen kann. Und wir wissen, er liest seit fast Kindesbeinen, seit über einem halben Jahrhundert auf jeden Fall, die Münchner Kirchenzeitung. Und als er zurückgetreten ist, kam eine Kollegin vom Vertrieb und hat sich erkundigt, ja, wie machen wir das denn jetzt? Wir schicken noch immer 2 Exemplare nach Rom. Müssen wir die Adresse ändern oder wo geht das denn genau hin? Und so wird dann bestätigt, tatsächlich, ja, es ist nach wie vor der Fall.
Schön. Über welche Wege, Herr Wimmer, verbreiten Sie die Zeitung hauptsächlich? Das sind wahrscheinlich, wie Sie es schon geschildert haben, in erster Linie die Abonnenten.
Die Bistumspresse in Deutschland ist eine Abo-Zeitungspresse. Nichtsdestotrotz versuchen wir auch hier nicht uns darauf auszuruhen, was schon der Fall ist, sondern denken über neue Möglichkeiten nach, diesen Vertrieb vielleicht ein bisschen zu diversifizieren und andere Möglichkeiten zu schaffen. Es ist doch schön, oder es wäre doch schön, denke ich mir zumindest als Chefredakteur, wenn jeder, der in der Kirche hier im Erzbistum München reinläuft, im Vorraum, vielleicht im Schriftenstand, auch die Kirchenzeitung sehen könnte. Klingt im Prinzip logisch, ist aber nicht ganz einfach. Und das sind so Dinge, mit denen wir uns auch gerade beschäftigen.
Also in vielen Kirchen gibt es die Zeitung, da liegt sie schon aus. Das möchten Sie in Zukunft noch ausbauen.
Genau. Und nicht nur in den Kirchen, sondern auch in allen anderen Orten, wo es irgendwie möglich oder sinnvoll ist.
Herr Wimmer, wie hat sich denn die Auflage der Kirchenzeitung in den letzten Jahren entwickelt?
Die Experten verwenden gerne das Wort verheerend. Tatsächlich ist es so, dass wir deutschlandweit, genauso wie hier im Erzbistum, einen massiven Schwund erlebt haben in den vergangenen Jahrzehnten. Und zum Beispiel hier, wir haben derzeit 30.000 Stück Auflage, noch 1995, glaube ich, war es, zitieren Sie mich nicht, das Doppelte hatten. Und da sehen Sie schon, also gut, wie die Presse, die Printprodukte in Deutschland, die Zeitungen allgemein, sind die Zahlen rückläufig.
Ja, gerade gegen solche Entwicklungen versuchen Sie ja vorzugehen, indem Sie die Zeitung auch leserfreundlich, immer leserfreundlicher oder immer mit mehr Service gestalten. Bereits nach 6 Wochen, als Sie Chefredakteur der Kirchenzeitung waren, haben Sie der Zeitung ein neues Layout gegeben. War das Ihre Idee?
Ja, das ist, so gerne ich das behaupten würde, nicht auf meinem Mist gewachsen. Und tatsächlich auch die Vorarbeit war massiv schon geleistet worden. Ich habe das quasi mitgeerbt. Die Kollegen hatten, die Geschäftsleitung genauso wie die Redaktion, hier schon sehr viel Arbeit reingesteckt und Leserbefragungen, Gespräche, Entwürfe und so weiter geleistet. Gleichzeitig war ich in der glücklichen Lage, dem Ganzen noch ein bisschen Stempel aufzudrücken, damit ich auch sagen kann, gut, hier guten Gewissens gehe ich jetzt in diese Rolle rein. Ich weiß, warum wir die Dinge so tun, wie wir sie tun. Ich habe aber auch gleich herausgenommen zu sagen, und nach 6 Monaten schauen wir nochmal rein. Und das werden wir jetzt tun nach der Sommerpause. Dann haben wir nämlich ungefähr auch 6 Monate neue Münchner Kirchenzeitung vorliegen. Wir haben sehr viel Feedback bekommen natürlich. Und ich muss sagen, über 90%, dick über 90%, sehr positiv. Aber gleichzeitig, eine Zeitung kann und muss immer noch besser werden in einer schnelllebigen Medienlandschaft, zu der auch die Arbeit beim Michaelsbund natürlich gehört. Können wir uns nicht einfach irgendwelchen Lorbeeren ausruhen, und da drehen wir jetzt noch ein paar Schräubchen weiter.
Was sind denn die wesentlichen Neuerungen, mit denen Sie im Februar aufgewartet haben?
Also Sie haben schon angedeutet, die Zeitung ist dicker geworden, wir haben 4 Seiten mehr und das bei einer kleineren Redaktion noch. Und leisten können wir uns das nur, indem wir sehr klug kooperieren mit anderen, zum Beispiel mit den Redaktionen der Bistumspresse in Deutschland, oder auch mit den Verbänden und dem unheimlich vielfältigen katholischen Pressewesen, das es ja auch gibt hier im Erzbistum, genauso wie in deutschsprachigen Ländern allgemein. Die Zeitung auf den 32 Seiten gestaltet sich in 4 Rubriken. Das ist zum einen das Zeitgeschehen, das, was gerade aktuell ist. Dann unser Erzbistum, ganz wichtig natürlich. Dem räumen wir auch den meisten Platz ein. Dann ist es nicht nur im Erzbistum das Thema, sondern überall. Dann das schon erwähnte katholische Leben, wo es einem, ich möchte jetzt nicht sagen Lifestyle, weil es klingt etwas flach und flapsig, das ist es nicht, aber tatsächlich um nicht politische oder liturgische Aspekte des katholischen Lebens geht. Und dann natürlich, last but not least, die Spiritualität, der Glaube. Auch diese Rubrik haben wir stark ausgebaut und bieten viel mehr Inhalte in der Breite wie in der Tiefe.
Herr Wimmer, gibt es eine Rubrik, um die Sie sich als Chefredakteur selbst kümmern?
Ja und nein. Also ich denke, die meiste Zeit verbringe ich schon mit dem Zeitgeschehen. Denn mit dem Thema der Woche, mit der Titelseite, mit solchen Aspekten, da wollen wir doch Akzente setzen und unser Profil auch schärfen. Aber gleichzeitig ist mir der Glaube ein großes Anliegen. Und da versuche ich auch, wo es irgendwie geht, mich einzubringen mit Vorschlägen, Mit ein bisschen Feedback oder auch mit neuen Serien. Wir haben da jetzt eine ganze Reihe von Sachen eingeführt, zum Beispiel Zeugnisse von Menschen, die glauben. Und wir fragen, warum sie das tun. Wir stellen sie vor. Das kann ein Pater in Israel sein, wie jetzt übrigens in der kommenden Ausgabe. Kleine Vorausschau. Das kann ein Mitglied einer neuen geistlichen Gemeinschaft sein. Das kann ein Ehrenamtlicher, der sich in der Region verdient macht, sein. Aber es ist immer spannend und es macht unheimlich Spaß zu lesen.
Anjan Christoph Wimmer ist der Chefredakteur der Münchner Kirchenzeitung. Mit ihm sprechen wir heute über seine Zeitung, aber natürlich auch über die Situation der kirchlichen Medien. Gleich geht's darum im nächsten Schwerpunkt nach einer kurzen Musik. Sie haben die Talksendung aus München eingeschaltet hier bei Radio Horeb. Wir sprechen über Glaubensvielfalt, großgeschrieben, die Münchner Kirchenzeitung. Unser Gast ist Anjan Christoph Wimmer, der Chefredakteur. Und wir wollen mit ihm auch ein wenig die aktuelle Situation bei den Medien beleuchten. Vor allem viele Printmedien tun sich heute schwer, sich auf dem Markt zu behaupten. Überregionale Tageszeitungen sind in den letzten Jahren genauso Opfer einer Krise in den Printmedien geworden, wie zum Beispiel Bistumszeitungen. Nehmen wir jetzt mal bei den Tageszeitungen die Frankfurter Rundschau, die Financial Times, die beide nicht mehr in Deutschland erscheinen. Zum Jahresende wird zum Beispiel die Bistumszeitung aus Essen, das Ruhrwort, eingestellt. Ja, Wimmer, der Rückgang in den letzten 20 Jahren scheint sich fortzusetzen bei den Leserzahlen der Kirchenzeitungen. Es geht um eine Auflage, die zurückgegangen ist um fast 60% in diesen 20 Jahren. So gibt es aktuelle Zahlen. Sind die Zeitungen in der Krise?
Ich glaube, einerseits kann man sagen, dass die Printbranche sich selber als in der Krise wahrnimmt und eine gewisse Konsolidierung oder ein Schrumpfen, wie Sie es auch schon beschrieben haben, jetzt anhand einzelner Beispiele durchaus stattfindet. Aber andererseits gibt es auch eine bestimmte Krise, was die Bistumszeitungen angeht. Das, denke ich, sieht man, wenn man ein bisschen mitverfolgt, wie gerade diskutiert worden ist in der Öffentlichkeit, über Credo, diese Beilage, die aufgelegt wurde vor kurzem, über die Art und Weise, wie sich die Bistumspresse verhält. Hier werden ja Zeitungen geschlossen einerseits, andererseits reden viele, und ich nehme sie ehrlich gesagt auch wahr, über eine publizistische Lücke, ja, was katholische Medien, auch überregionale Medien angeht. Und da wird oft noch über eine Zeitung gesprochen oder nachgedacht, weil eine Zeitung natürlich, gerade was das Diskursive in der Öffentlichkeit angeht, ein Leitmedium ist nach wie vor. Und da sehe ich aber auch eben die Chance, auch und gerade für die Münchner Kirchenzeitung.
Also die Lücke, die Sie meinen, bezieht sich jetzt auf Deutschland insgesamt. Da gab es ja den Rheinischen Merkur, der aber auch vor wenigen Jahren eingestellt wurde, jetzt nur noch als Beilage erscheint in der Zeit. Ist das für Sie ein Element, was diese Lücke füllen kann?
Ich glaube, wir haben im Moment niemanden, der diese Lücke füllen kann, denn sonst würde dieses Produkt die Lücke füllen. Warum das so ist, da können wir stundenlang noch eine extra Sendung dazu machen. Aber dass diese Lücke nicht offen sein darf, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Warum? Der öffentliche Raum in Deutschland ist zunehmend ein säkularer Raum. Es ist zunehmend schwierig, Sie haben es eingangs zur Sendung schon gesagt, überhaupt christliche Aspekte und Konzepte für selbstverständlich vorauszusetzen. Und somit wird oft mit falschen Argumenten oder irreführend oder sehr oberflächlich über Wichtiges gesprochen. Gerade was Aspekte, die auch uns Christen sehr wichtig sind, wie der Lebensschutz zum Beispiel, angeht. Und ja, wenn wir da nicht Lösungen finden oder versuchen, und als solche sehe ich zum Beispiel dieses Projekt Credo, das ist so ein solcher Versuch, dann haben wir ein Problem. Ich denke sogar, wir haben das Problem schon, ja.
Also dieses Magazin Credo, das Sie erwähnt haben, ist vor kurzem erschienen in überregionalen Tageszeitungen als Beilage. Hauptinitiator war Peter Seewald, den viele auch als Autor von Büchern mit Papst Benedikt XVI. Kennen. Haben Sie es gelesen wahrscheinlich? Ist das Projekt gelungen, Ihrer Meinung nach?
Selbstverständlich habe ich es sehr aufmerksam gelesen. Und also gelungen ist es in fast jederlei Hinsicht, wenn man es mal journalistisch betrachtet, gestalterisch, und auch um zu zeigen, was möglich ist, hat mich sehr beeindruckt, auch als Journalist. Ich kenne und schätze Peter Seewald und seine Arbeit, auch einige der anderen Autoren, und freue mich für die auch mal persönlich jetzt auf der einen Seite. Aber es gibt auch eine gewisse Skepsis, wenn ich ehrlich bin, meinerseits, was die Tragfähigkeit und die Zukunftsfähigkeit eines solchen Produktes angeht. Können wir das wiederholen? Brauchen wir das? Ist das überhaupt die Lösung? Denn da stellt sich mir als Chefredakteur einer Bistumszeitung gleich die Frage, was ist mit dem Bistumsaspekt, mit dem regionalen Aspekt, den kann Credo so nicht leisten, einerseits, und andererseits mit den Aspekten, die auch in der Rezeption öffentlich, Dr. Püttmann und andere haben es gesagt, darum geht, findet das kirchlicherseits eine Unterstützung? Brauchen wir das zusätzlich zu kirchlichen Angeboten? Und wenn ja, warum? Was ist hier los?
Sie sprechen jetzt an, dass das Bistum vertreten sein soll, weiterhin in den Printmedien, auch wenn die Zahlen der Auflagen bei den Bistumszeitungen zurückgehen. Warum ist Ihnen das wichtig, dass das Bistum sozusagen im Bewusstsein der kirchlichen Leserschaft bleibt?
Ganz einfach aus dem Grund, dass für uns Katholiken der Bischof der Hirte ist und wir in einer diözesanen Struktur sind, aus guten Gründen, von Anfang an, seit der Gründung durch Jesus Christus. Und in dieser Kirche die Bistumsebene eine sehr wichtige ist, auch was das Leben als Christ vor Ort in meiner Gemeinde, ja sogar in meiner Familie angeht. Jedes Mal, wenn ich jeden Tag, wo ich an den Sakramenten teilnehme oder die vollziehe, tue ich das im Einklang mit dem Leben in der Erzdiözese oder Diözese. Und diesen Aspekt darf man nicht unterschätzen. Das ist das eine. Das andere ist, zumindest konkret jetzt hier bei uns im Erzbistum München, passiert einfach wahnsinnig viel, was nicht nur wichtig ist, sondern auch interessant, wo man sich einbringen möchte vielleicht, wenn man weiß, denn dass es stattfindet. Ich denke zum Beispiel an die Katechesen von Kardinal Marx jetzt zum Jahr des Glaubens, bald wieder in Berchtesgaden am 13. Juli, am Samstag. Das sind fantastische Gelegenheiten, um sich im Verhältnis zu Gott, im eigenen Glaubensleben, aber auch in der Gemeinde einzubringen, innerhalb der Diözese, im Erzbistum, in unserem aktiven Leben. Und gerade in einer Zeit wie dieser brauchen wir eigentlich die Bistumszeitung umso mehr. Warum sie deshalb keine wachsende Auflage hat, tja, das ist die Herausforderung, der ich mich jetzt stellen muss mit meinem Team und den Kolleginnen und Kollegen.
Also einer der Gründe könnte sein, dass bei den Menschen die Bistumsebene ein bisschen aus dem Blick gerät. Man ist, wenn man in den Gottesdienst geht, ist man in der Pfarrei irgendwie zu Hause und will da informiert sein. Über die Weltkirche wird man auch informiert. Spätestens seit Papst Benedikt war das auch bei uns in Deutschland immer mehr Thema, auch in den überregionalen deutschlandweiten Medien, auch in Bildern und Ton. Ist das ein Grund, warum die Menschen das Bewusstsein für das Bistum, für die Bedeutung der Ortskirche verlieren?
Ich glaube, dass es zumindest ein möglicher Grund ist für viele. Weiß nicht, wie weit man das pauschalisieren kann, aber Sie sprechen da was sehr Wichtiges an. Der letzte Relaunch der Münchner Kirchenzeitung vor über 12 Jahren jetzt, der fand in einer Zeit statt, wo die Nachrichten noch nicht durch das Internet transportiert und konsumiert wurden. Das war alles noch ganz anders. Da war um 8 war die Tagesschau an und da hat man sich dann quasi die Weltdeutung abgeholt. Und da war die Bistumspresse einfach ein fester Bestandteil des Lesekonsums, des Leseverhaltens. Das ist heute nicht mehr so. Und Sie sagen es, dazu gehört auch, dass die Rolle des Papstes eine andere ist. Das sehen wir beim jetzigen Heiligen Vater Franziskus genauso wie bei seinem Vorgänger, wie Sie gesagt haben. Und dass die Realität vor Ort in der eigenen Gemeinde unheimlich wichtig ist. Ich würde aber noch einen dritten Aspekt hinzufügen. Und das ist diese Verdunstung des Glaubens, um Kardinal Wetter zu zitieren, die stattgefunden hat. Genauso wie die Bistumspresse geschrumpft ist, ist auch das Wissen um die Wahrheit, die Schönheit und den Reichtum und die Vielfalt unseres Glaubens verloren, verschütt gegangen in einem erschreckenden Maße. Und auch, glaube ich, da ist einerseits das ein Grund dafür, warum eine Bistumszeitung vielleicht in der Leserschaft, in der Auflage geschrumpft ist, aber andererseits, warum wir unbedingt eine brauchen und warum wir jetzt mit diesem ambitionierten Anspruch und mit einem Selbstverständnis auftreten, dass wir sagen, wir werden nicht nur gebraucht, sondern wir bieten hier auch etwas, was andere gar nicht leisten können, was ganz toll und spannend ist, und wir erzählen das.
Diese Verdunstung des Glaubens, von der Sie sprechen, die geht ja auch mit einer allgemein nachlassenden kirchlichen Bindung unserer Gesellschaft einher. Sie haben auch vom säkularen Raum gesprochen, in dem wir uns zunehmend bewegen. Das ist sicherlich auch mit ein wesentlicher Faktor für den Nachlassen der Leserzahlen.
Genau. Und gleichzeitig eben würde ich hinzufügen, gebe Ihnen recht, aber auch und ein Grund, warum wir gerade die Bistumspresse brauchen und die Bistumsebene so wichtig ist. Unsere Bischöfe haben es nicht leicht. Aber gerade weil sie es nicht leicht haben, werden sie auch so dringend gebraucht. Das eine bedingt das andere. Und da spielt die Presse eine gewisse Rolle und innerhalb dieser öffentlichen Rolle wiederum die Bistumspresse. Und natürlich auch, möchte ich hinzufügen, die anderen Medien, die auf diesen Ebenen kommunizieren und publizieren, wie Radio Horeb auch oder das Münchner Kirchenradio und Fernsehdienste und natürlich auch jetzt das Internet und mobile Apps und so weiter.
Wenn Sie die anderen Medien ansprechen, gerade das Internet hat ja wirklich unsere Medienlandschaft auch revolutioniert. Auch das Mediennutzungsverhalten ist ganz anders heute, auch durch das mobil erreichbare Internet. Man würde jetzt als außenstehender Laie erstmal annehmen, das Internet ist vermutlich auch eine Konkurrenz für Sie als Printmedium.
Ja und nein. Ich lese zum Beispiel meine Münchner Kirchenzeitung dank Internet als E-Paper. Ja, die Münchner Kirchenzeitung ist ein E-Paper, das jeder, der ein iPad hat oder ein iPhone oder auch einfach nur einen Webbrowser auf seinem Computer, sich übrigens für 3 Monate kostenlos erstmal anschauen kann, egal wo er ist, also auch im Urlaub. Bei mir ist es im Zug. Ich schnapp mir den iPad, der ist kleiner als die große ausfaltbare Zeitung und da bin ich froh ums Internet. Andererseits gehört natürlich auch dazu, dass mit dieser digitalen Revolution, wie Sie richtig gesagt haben, das Leseverhalten auch jüngerer vor allem sich verändert hat, immer weniger lesen Zeitung. Und da muss man auch ganz ehrlich dann sagen, ja, es ist eine Konkurrenz, aber nur insofern, als dass wir das zulassen, dank der Möglichkeiten, die das Medienhaus der St. Michaelsbund hat, ist es eigentlich eher eine Ergänzung. Denn wir können jetzt die Münchner Kirchennachrichten, die sind jetzt online, kann man schon anschauen, münchnerkirchennachrichten.de anbieten. Wir können das Radio, wie auch Radio Horeb, das Münchner Kirchenradio online anbieten. Wir können unsere Videoinhalte anbieten. Und dann eben zum Teil die Geschichten komplementär erzählen, die in der Zeitung auch stehen. Und da versuchen wir quasi aus dem Nachteil einen Vorteil, aus der Not eine Tugend zu machen.
Wobei das wahrscheinlich auch immer eine Kostenfrage ist. Also das Internet erfordert viel Ressourcen, zusätzliche auch, und ist aber in der Erwartung der Nutzer oft auch was, wofür man eigentlich nichts bezahlen möchte.
Ja, darüber denken wir natürlich auch viel nach und beobachten interessiert, wie sich diese sogenannte Premium-Inhalte-Lösung auch in der deutschsprachigen, jetzt schon länger in der angelsächsischen Pressewelt abzeichnet. Sagen wir zum Beispiel bei der Zeitung mit den 4 großen Buchstaben oder davor schon bei der Murdoch-Presse. Ich glaube, mit der Times von London hat es angefangen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir beides tun können. Die, wie ich schon vorher gesagt habe, Rolle eines Leitmediums, eines Printproduktes erfordert natürlich auch, dass man dafür bezahlt. Der Preis einer Kirchenzeitung ist nicht sehr hoch, wie bei anderen Zeitungen auch, und er ist gerechtfertigt. Er ist auch wichtig, auch aus symbolischer Perspektive. Und natürlich, ökonomisch gesprochen, ist es keine leichte Arbeit und wir leisten mit weniger Menschen vielleicht mehr, als das in manchen Redaktionen früher der Fall war, aber es wurde schon immer hart und am Rande und so weiter gearbeitet. Und dass wir spitz auf Knopf nähen, gehört für uns Journalisten doch zum Alltag, das wissen Sie doch.
Lassen Sie uns nochmal auf die Frage nach dieser Lücke zurückkommen, von der Sie gesprochen haben, eben dieses Leitmedium, das wir hier in der Kirche, in der Medienlandschaft vermissen. Da gibt es ja den Vorschlag, Sie haben den Publizisten Andreas Püttmann auch schon genannt, dass man anstelle der Bistumszeitungen eine bundesweite katholische, aber auch ökumenisch offene Wochenzeitung herausgeben könnte mit Diözesanbeilagen. Wäre das ein Kompromiss, mit dem Sie auf weite Sicht leben könnten?
Ach, ob ich damit leben kann, ist, glaube ich, nicht so wichtig, ob das die Funktion erfüllt, die wir angesprochen haben, ob das die Lücke füllt. Das ist eine gute Frage. Ich bin ehrlich gesagt sehr skeptisch. Warum? Das katholische Leben in den einzelnen Diözesen hier in Deutschland, das ist unheimlich vielfältig in wichtigen Aspekten. Also es gibt einen rheinischen Katholizismus, es gibt auch einen bayerischen Katholizismus. Und diese Spielarten und Unterschiede, die sind nicht nur der Diözesanstruktur oder regionalen Unterschieden geschuldet, sondern einfach der lebensweltlichen Realität. Die kann ich nicht einfach mit einem Diözesanteil, glaube ich, ersetzen. Dass es überregionale Aspekte gibt, die man also als Potenzial nutzen kann, das haben meine Kollegen und jetzt auch ich, seit kurzem, seit ich dabei bin, natürlich schon erkannt und versuchen wir auch zu lösen. Da gibt es zum Beispiel den Austausch in den bayerischen Bistumszeitungen mit den Kollegen. Wir kennen uns, wir schätzen uns, wir versuchen uns mit Inhalten gegenseitig auszuhelfen. Und das gibt es mittlerweile auch auf bundesdeutscher Ebene. Und ich denke, solche Versuche sind richtig und gut. Ich glaube auch nicht, dass es mit einem Leitmedium getan ist. Ich glaube, dass gerade da das Potenzial oder dass die Lücke so groß ist, dass es mehrere geben kann, sicherlich auch eine überregionale Stimme würde ich mir persönlich wünschen.
Anja und Christoph Wimmer ist der Chefredakteur der Münchner Kirchenzeitung. Er ist heute Gast in der Talksendung bei Radio Horeb. Gleich nach der nächsten Musik wollen wir nochmal über Glaubensvielfalt großgeschrieben sprechen und über Themen, die in München in der letzten Zeit für Schlagzeilen gesorgt haben. In der Radio Horeb Talk- und Musiksendung haben Sie eingeschaltet am Donnerstagmittag. Unser Studiogast in München im Studio ist Anja und Christoph Wimmer. Mit ihm sprechen wir über Glaubensvielfalt großgeschrieben und die Münchner Kirchenzeitung. Herr Wimmer, Sie sind in einer aufregenden Zeit Chefredakteur bei der Kirchenzeitung geworden. Es war erst ein paar Wochen her, dass Sie diesen Posten übernommen haben, als Papst Benedikt der 16. bekannt gegeben hat, dass er zurücktritt. Das war vermutlich, wie in vielen Redaktionen, auch für Sie mit viel Stress verbunden.
Das kann man wohl sagen. Ich werde meinen Enkeln und Enkelinnen noch davon erzählen. Es war nämlich der Tag, an dem wir in Druck gehen, wenige Stunden vor Andruck. Und jetzt kommt es noch dicker. Es war der Tag, an dem wir mit der ersten neuen Ausgabe, der Relaunch-Ausgabe, in Druck gingen. Da war die Aufregung eh schon sehr groß in der Redaktion. Es musste so viel geschehen. Alles wurde noch improvisiert und geleistet. Und plötzlich höre ich die Stimme des Kollegen, des Leiters der Radioredaktion, Alois Birl. An dieser Stelle herzlichen Gruß. Danke nochmal. Dann ruft er nämlich in den Flur, der Papst ist zurückgetreten. Und ich dachte, er macht einen Witz. Ja, ich konnte es nicht fassen. So sehr hat mich das gerissen. Und habe irgendwie sinngemäß gesagt, ja, jetzt danke, jetzt kannst du wieder gehen. Er hat gesagt, nein, das ist ernst. Und dann haben wir aber, und da bin ich heute noch auf meine Kolleginnen und Kollegen sehr stolz, einfach den Drucktermin, dank dem Druckhaus war das möglich, ein paar Stunden zurückgelegt und haben 6-7 Seiten noch spezial innerhalb kürzester Zeit mit Inhalten befüllt und haben wirklich eine top aktuelle und zum Launch der neuen Zeitung auch noch historische Ausgabe hinlegen können. Ja, das war ein toller, aber auch ein sehr anstrengender Tag. Mhm. Toll war er natürlich nicht in dem Sinne, dass der Papst zurückgetreten ist. Mhm. Und in den Stunden, in denen wir diese Zeitung schnell zusammengestellt haben, war kaum Zeit, um das auch publizistisch dann zu reflektieren. Das konnten wir dann in den kommenden Ausgaben erst leisten. Und auch die Reaktionen, die gerade für das Erzbistum München und Freising nicht nur bei uns persönlich, sondern auch bei unseren Leserinnen und Lesern zum Teil, ja, sehr dramatisch waren. Natürlich war die Betroffenheit groß, aber bei vielen war noch viel mehr dabei. Mhm. Viel Persönliches, das man mit Benedikt, mit Josef Ratzinger in Verbindung hat, konnten wir dann erzählen. Und das haben wir dann natürlich auch gemacht.
Also die Weltkirche ist immer wichtiges Thema für Sie in der Kirchenzeitung. Natürlich darf auch das Geschehen in München vor Ort, auch im Bistum, nicht zu kurz kommen. Lassen Sie uns noch mal zurückblicken auf die letzten Tage und Wochen. In München hat zum Beispiel ein Camp von hungerstreikenden Flüchtlingen für Schlagzeilen gesorgt. Wie haben Sie darüber berichtet?
Ja, das war natürlich dramatisch und bei uns vor der Haustür quasi hier im Rindermarkt in München. Und wir haben nicht aus den Medien davon erfahren, sondern weil unsere Kolleginnen und Kollegen im Haus da vorbeigegangen sind und das beobachtet haben. Wie drehen wir bei solchen Dingen einen kirchlichen Aspekt rein, ja, was ganz wichtig für uns ist, als Christen quasi darüber zu erzählen? Tja, das war eigentlich ganz einfach, denn ich glaube, es waren die Malteser, die sofort dann zur Hilfe bereit waren und sich eingebracht haben. Und dann haben wir schon ein bisschen mehr erzählen können. Und dann natürlich hat Kardinal Marx dazu auch Stellung bezogen und sehr deutlich auch Forderungen aufgestellt, nicht nur da an die Menschen, wie wir damit umgehen, sondern auch an die Politik. was die Asylpolitik angeht, was den Umgang vor allem mit den Kindern betrifft. Und das haben wir natürlich auf die erste Seite gestellt. Da verstehen wir uns im guten Sinne auch als Sprachrohr. Ja. Es gibt oft kritische Stimmen, die sagen, ach ja, Bistumszeitung, das ist ja hier so ne, Sprachrohr des Bischofs oder des Ordinariates. Und das sind wir überhaupt nicht. Wir können und dürfen und tun auch durchaus unabhängig unsere Geschichten erzählen. Aber gleichzeitig versuchen wir, den Service zu leisten für unsere Leserinnen und Leser und für alle im Erzbistum zu erzählen, was ist die katholische Antwort oder wie reagiert die Kirche vor Ort, was sagt unser Erzbischof, was leisten ja nicht nur die Malteser, auch viele andere Ordinariatsstellen, Verbände, Hilfe, was passiert hier? Denn die Geschichten werden ja sonst nicht erzählt und das ist ganz wichtig. Nicht, weil wir die Hauspostille von irgendjemandem sind, sondern weil das unser Profil ist.
Wir könnten noch viele Themen aufrollen, die zuletzt passiert sind. Lassen Sie uns am Ende der Sendezeit noch einen Blick in die Zukunft werfen oder an Ihre Erwartungen. Ein halbes Jahr haben Sie jetzt hinter sich als Chefredakteur der Münchner Kirchenzeitung. Was muss besser werden? Was haben Sie sich vorgenommen? Beziehungsweise was wünschen Sie sich für die Zukunft in Ihrer Arbeit?
Also erstmal, dass wir weiter jede Woche einfach die beste Kirchenzeitung, die wir leisten können, mit dem, was da ist an Geschichten, an Menschen, an Ressourcen, in Druck bringen. Dass wir damit dem stolzen und auch langen und wichtigen Erbe der Kirchenzeitung gerecht werden. Ja, ein Kapitel da ist zum Beispiel, dass Vorgänger von mir im Konzentrationslager eingesessen sind. Das darf man nicht vergessen. Und dass in dem zunehmend säkularen und kalten Wind, der weht in der Öffentlichkeit, wir unserer Rolle bestmöglich auch gerecht werden. Nicht nur für die Christen hier im Erzbistum, sondern auch für das Erzbistum als wichtiges Element, das, wie Sie schon gesagt haben, da ist zwischen Weltkirche und meinem eigenen Erleben in der Pfarrei, in der Kirche vor Ort.
Ja, und wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, liebe Hörerinnen und Hörer, auf die Münchner Kirchenzeitung, die gibt es natürlich mit Berichten und mit Informationen zum Abonnement auch im Internet unter münchner-kirchenzeitung.de. Das war die Talksendung bei Radio Horeb am Donnerstagmittag. Glaubensvielfalt großgeschrieben, die Münchner Kirchenzeitung, das war heute unser Thema. Unser Gast war der Chefredakteur Anjan Christoph Wimmer. Er hat uns seine Zeitung vorgestellt. Er hat uns berichtet von den Herausforderungen, die es in der kirchlichen Medienlandschaft oft zu bewältigen gilt. Und er hat uns Zeugnis gegeben, dass es ihm wichtig ist, über den Glauben immer wieder zu berichten und dafür die Stimme zu erheben. Herr Wimmer, herzlichen Dank, dass Sie unser Gast waren. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen weiterhin für Ihre Arbeit.
Vergelt's Gott, vielen Dank, das wünsche ich Ihnen auch.
Die Sendung können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nochmals nachhören im Radio Horeb Podcast auf unserer Internetseite horeb.org. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Nachmittag und verabschiede mich aus dem Radio Horeb Studio in München. Ihr Ulrich Schwab.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.